Selbst noch begrüßen. Hallo, freue mich, euch zu sehen. Freue mich, dass wir so miteinander auch Gemeinschaft erleben können. Freue mich, dass es auch für die, die nicht hier sein können, die Möglichkeit gibt, mit uns Gemeinschaft zu erleben. Klar, das ist alles ein bisschen anders, wenn man das nur so am Bildschirm sieht. Trotzdem, hallo. Und ja, wünsche, dass das echt eine gute Zeit auch heute Morgen ist für uns alle. Für jeden, ob alt, ob jung, ob gerade ja auch vor diesem Gedanken Totensonntag, Ewigkeitssonntag, ein bisschen traurig. Vielleicht denkt man an liebe Menschen, die man verloren hat, auch im letzten Jahr. Oder vielleicht auch noch weiter zurück. Ewigkeitssonntag, das ist der letzte Sonntag im sogenannten Kirchenjahr. Die Tage sind kurz und trüb. Morgens kratzen wir schon wieder Eis, zumindest in der Großheck. Das Jahr geht zu Ende. Und das ist immer wieder auch Zeit, um so ein Stück Bilanz zu ziehen. Zeit, um auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Was hat dieses Jahr geprägt? Was hat dieses Jahr ausgemacht? Welche Pläne, welche Träume hatte ich und was ist auch so daraus geworden? Dabei komme ich heute an dem Thema Corona wirklich nicht vorbei. Das hat dieses Jahr wirklich in ganz besonderer Weise geprägt. Es hat uns am Anfang des Jahres überrascht. Es hat uns genervt. Es hat Pläne durchkreuzt. Es hat Schaden angerichtet im ganzen Land, in der ganzen Welt, aber auch so im ganz Persönlichen. Und es wundert mich schon, wenn zum Teil immer noch so gemacht wird, als könnte man mit ganz viel Geld allen Schaden irgendwie ausgleichen. Im Moment halten wir vielleicht deshalb die Füße still, aber ja, ob das wirklich alle Schäden ausgleicht, ich weiß es nicht. Aber gerade wenn ich so auch mit diesem Gedanken des Ewigkeitssonntags auf dieses Jahr schaue, dann, ja, wie soll ich sagen, ich bin kein Verschwörungsmensch, der hier böse Mächte am Werk sieht. Aber ich glaube, wir Christen sollten auch ganz bewusst fragen, was unser Gott seinen Menschen in dieser Situation und vielleicht auch durch diese Situation sagen will. Diese Seuche zeigt uns allen unsere Grenzen auf. Und ich glaube, so wie Wissenschaftler nach einem Impfstoff suchen, genauso intensiv sollten wir in dieser Zeit Gott suchen. Ewigkeit. Ewigkeit bei Gott, das ist kein Angstwort, sondern das ist ein Ziel. Und es lohnt sich, dieses Ziel neu in den Fokus zu nehmen. Was wir hier so aufbauen, was wir erreichen, was wir schaffen, das können wir letztlich nicht festhalten. Wir merken das in diesen Tagen ganz besonders, wie uns ja vieles auch durch die Finger rutscht. Deshalb möchte ich euch einladen, in diesem Gottesdienst nicht nur traurig so nach hinten zu sehen, auf das Vergangene, sondern auch neu Mut zu fassen. Neu Gottes Nähe zu suchen und dann diesen Mut auch in unser Umfeld weitertragen. Ich möchte euch einladen, zusammen mit mir nochmal über die Jahreslosung von 2020 nachzudenken. Da oben steht sie. Und ich möchte dazu nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlich Dank, dass wir so in dieser Runde und auch mit denen, die von zu Hause zugucken können, zusammen sind, Gemeinschaft erleben dürfen, miteinander, aber auch und ganz besonders mit dir. Danke, dass du jetzt da bist und zu uns reden willst durch dein Wort. Dabei lass doch alles Eigene so zurücktreten, sondern mach uns wirklich bereit, das zu hören, was du in unser Herz hineinlegen willst. Danke für deine Gegenwart. Amen. Marie hat sie wunderbar gemalt. So hängt sie hier schon das ganze Jahr. die Jahreslosung. Ich muss sagen, dieser Vers aus dem Markus-Evangelium, der begleitet mich durch dieses Jahr. Nicht als Passwort. Ich weiß gar nicht, so lange Passwörter kann ich gar nicht eingeben wie du. Ich habe immer nur so. Machst du nur die Anfangsbuchstaben? Ah, okay. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, Vers 24. Vielen von uns ist dieser Vers bekannt und vielleicht wisst ihr auch den Zusammenhang, in dem er in der Bibel steht. Ich will es trotzdem noch mal kurz erzählen. Jesus war mit einigen seiner Jünger auf einen Berg gestiegen und dort hatten sie ein besonderes Erlebnis. Mose und Elia sind ihnen in einer übernatürlichen Erscheinung begegnet. Die anderen Jünger, die waren so am Fuß des Berges geblieben. Und wie immer, wenn die Menschen aus der Umgebung wussten, dass Jesus irgendwo ist und dass er mit seinen Jüngern irgendwo lagert, dann haben sich dort ganz viele Menschen versammelt. Sie waren gespannt, weil wieder ein Wunder passiert. Sie haben sich dafür interessiert, was hat dieser Jesus diesmal zu sagen? Aber sie kamen auch mit der Erwartung für sich selbst oder auch für einen lieben Menschen Hilfe, vielleicht sogar Heilung zu erleben. Ob die Jünger mit dieser Situation überfordert waren, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall findet Jesus sie bei seiner Rückkehr vom Berg im Streitgespräch mit den Schriftgelehrten. Es ging wohl darum, dass die Jünger versucht hatten, ein Kind zu heilen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und als Jesus fragt, um was es geht, antwortet der Vater des Kindes, ich lese Vers 17 aus Kapitel 9, einer aus der Menge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber die waren machtlos. Und vermutlich streiten jetzt die Jünger und die Schriftgelehrten über irgendwelche theologischen Ansichten in Bezug auf Jesus und seine Beziehung oder sein Verhältnis zu Gott. Der Vater und vor allen Dingen das arme Kind, das kranke Kind, die bleiben dabei außen vor, da guckt niemand mehr danach. In den Paralleltexten bei Matthäus und Lukas, da wird auch dieses Gespräch mit dem Vater überhaupt nicht erwähnt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das kommt nur hier bei Markus vor. Es gibt in der Bibel Texte, bei denen ich mich frage, was hat das jetzt mit mir zu tun, was will mir dieser Text sagen? Bei diesem Text ist das überhaupt nicht so. Ich meine dabei jetzt weniger das Thema Krankenheilung, sondern wirklich nur diesen einen Satz. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wörtlicher übersetzt schreit das der Vater so raus, so aus den Tiefen seiner Seele und leidend. Ich glaube, ich will doch glauben. Ich bin ein gläubiger Mensch. Aber ich bin auch so ehrlich zu sagen, dass ich ungläubig bin. Dass da Zweifel in meinem Leben sind. Dass Zweifel mein Vertrauen zerstört. Und hier finde ich mich, dieser Gedanke, der ist mir nicht fremd. In meinem Leben ist das so. Und vielleicht geht es dir auch ähnlich. Glaube und Zweifel. Darüber möchte ich so ein bisschen mit euch nachdenken heute Morgen. Und auch Mut machen, neu mit diesen Gedanken zu Jesus zu kommen. Ich glaube. Das ist meine Aussage. Ich glaube, natürlich. Ich habe auch keine Zweifel an der Existenz Gottes. Nein, ich bin Christ. Ich glaube. Aber was glaube ich denn eigentlich? Und ist der christliche Glaube fest definiert? In der frühen Kirche hat man versucht, den christlichen Glauben, die Lehre, verbindlich zu formulieren. Glaubensbekenntnisse wurden auf diversen Konzilen diskutiert und erstritten. Es ging dabei immer darum, den Christen der Zeit eine Hilfe an die Hand zu geben, um auch ihr Lehren abzuwehren. Es ging zum Teil auch darum, im Konflikt unterschiedlicher Meinungen einfach nur Recht zu haben. Das vielleicht bekannteste ist wohl das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das nutzen wir hier auch immer mal wieder. Ich glaube an Gott, den Vater, an den Schöpfer. Das prägt die Christenheit weltweit und das schafft auch echte und tiefe Verbundenheit unter den Menschen, die an den Gott der Bibel glauben. Ich glaube an Jesus Christus, dass er gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Das ist das zentrale Bekenntnis zu Jesus Christus. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Nicht an eine Institution, sondern an die wirkliche Gemeinschaft, die Verbundenheit aller Menschen, die Jesus nachfolgen, über Konfessionsgrenzen und über Generationen hinweg. Ich glaube, dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist wirklich eine gute Hilfe, damit der christliche Glaube nicht in der Beliebigkeit untergeht. Aber wir Menschen neigen dazu und es ist oft leichter, unseren Glauben auf das bloße Fürwahrhalten von religiösen Inhalten zu reduzieren. Und so ist vielfach aus dem Ringen um die richtige Lehre mit EH oft Lehre mit Doppel-E geworden. Da werden Sätze gesprochen, aber was davon wird wirklich geglaubt? Der Vater, der seinen Sohn zu Jesus gebracht hat, was hat der geglaubt? War er ein guter Jude? War er ein religiöser Mensch? War er in seiner Synagogengemeinschaft verwurzelt? Was glaube ich denn eigentlich? Der christliche Glaube ist nicht beliebig und versteht mich hier auch bitte nicht falsch. Und doch ist es wichtig, mich selbst immer wieder mal zu hinterfragen. Und auch so wie dieser Vater, Unglauben auszusprechen. Jesus, hilf mir doch mit meinem Unglauben, hilf mir doch auch mit meinen Zweifeln. Ja, es gibt Dinge, die in der Bibel stehen, da habe ich meine Probleme damit. Da habe ich auch Zweifel. Da habe ich auch Fragen an Gott. Und ich will auch nicht so tun, als wäre mir alles klar. Ein zweiter Gedanke. Glaube ist viel weniger das Fürwahrhalten irgendwelcher Fakten, als vielmehr Ausdruck einer Beziehung. Thomas Harry drückt das in seinem Buch Voll Vertrauen so aus. Es geht in der Bibel nicht darum, an eine Person zu glauben, sondern dieser Person zu glauben. Ich wiederhole das nochmal. Es geht in der Bibel nicht darum, an eine Person zu glauben, sondern dieser Person zu glauben. Ich habe das Buch übrigens mal mitgebracht hier, Voll Vertrauen. Klasse Buch, gibt es bestimmt in der Buchhandlung. Wenn nicht, sollten Sie es ins Programm aufnehmen. Aber ich habe es mal irgendwann von dort gekauft. Klasse Buch, Thomas Harry, Voll Vertrauen. Also, was heißt das? Wir glauben nicht an Jesus, wir glauben Jesus. Versteht ihr den Unterschied? Wir glauben nicht in erster Linie, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, sondern wir glauben, dass er da ist. Hier und jetzt. Dass wir in seiner Gegenwart leben und dass wir in seiner Gegenwart unseren Alltag gestalten können. Glauben im biblischen Kontext hat immer mit Vertrauen zu tun, mit Zutrauen und auch mit sich anvertrauen. Gestern hat ja die Gemeinde Bibelschule angefangen. Ich weiß nicht, wie weit ihr da so einsteigt in die Ursprachen der Bibel, aber Menschen, die sich mit diesen Sprachen der Bibel auskennen, die werden das bestätigen, diesen gemeinsamen Wortstamm von Glaube und Vertrauen. Und so darf man, wenn man in der Bibel das Wort Glaube liest, ohne Bedenken das Wort Vertrauen einsetzen. Die Hoffnung für alle Bibel übersetzt den Vater in Markus 9 so. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Hilf mir doch, mich wirklich auf dich, Jesus, einzulassen. Und wenn ich das so lese, dann steht hier ein Mensch, der gerne glauben möchte. Dann steht hier ein Mensch, der gerne glauben möchte, aber nicht oder vielleicht nicht mehr glauben kann. Ein Mensch, der ungläubig ist, aber ehrlich. Vielleicht von den Jüngern enttäuscht, weil sie ihm nicht helfen konnten. Vielleicht auch nicht richtig helfen wollten. Vielleicht von Menschen enttäuscht, weil sie sich lieber dann mit theologischen Fragen auseinandersetzen und irgendwelche Dinge diskutieren wollen. Vielleicht von Jesus enttäuscht, weil der nicht da war, als er sich endlich getraut hat, seinen Sohn in der Öffentlichkeit zu ihm zu bringen. Hier geht es nicht um das Fürwahrhalten irgendwelcher Fakten, sondern hier geht es um Gefühle, hier geht es um Emotionen, hier geht es in meinem Leben, wahrscheinlich in unser aller Leben, da läuft so viel schief. Es kann doch nicht Gott, dass Beziehungen kaputt gehen, auch unter Christen. Dass ich arbeitslos werde. Dass Krankheit, dass Krebs meinen Körper und vielleicht sogar meine Seele zerstört. Es kann doch nicht richtig sein, dass so ein Virus unser Gemeindeleben so durcheinanderwirbelt. So vieles läuft schief in unserer Welt. Letztens fragte mich jemand, ob ich ernsthaft an einen Gott glauben kann, der so viel Leid in dieser Welt zulässt. Vor 2 Wochen war der Gebetstag für verfolgte Christen. Und ja, wenn man dann so Römer 8, Vers 28 liest, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, fast sarkastisch an. Aber Jesus hält das aus. Und Jesus lässt sich anschreien. Jesus hält diesen Unglauben aus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Markus hier nicht so eine Zurechtweisung in dem Stil von wie kannst du so respektlos mit dem Sohn Gottes reden, zurückhält und weggelassen hat. Jesus hält das aus. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar wichtig. Ich glaube, es ist richtig wichtig, auch mit unserem Unglauben ehrlich zu sein. Unangenehme Dinge, die spreche ich nicht so gerne aus. Da ist manchmal Scham, vielleicht auch manchmal falsch verstandener Respekt vor Gott der Grund dazu, diese Dinge nicht zu sagen, diese Dinge nicht zu beten und über solche Dinge nicht mit anderen zu reden. Aber letztlich zerstört das meine Beziehung zu Jesus. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Gott ihre Zweifel und ihr Nichtverstehen, die ihren Unglauben Gott entgegenschleudern, dann müssen wir vielleicht lernen, das auch auszuhalten. Wenn wir das gegenseitig nicht erlauben, wenn wir das nicht miteinander aushalten, wenn wir nicht lernen, füreinander auch zu glauben, dann zerstört das Beziehung. Denn dann traut man sich nicht mehr, sich zu öffnen und zieht sich in sich selbst zurück. Ein dritter Gedanke. Jesus heilt dann den Jungen. Klasse. Wir lesen danach nichts mehr von dem Vater. Auch nicht, ob Jesus noch irgendwas zu ihm gesagt hat. Aber welchen Tipp, welche Hilfe gibt Jesus denn jetzt, um gut mit Zweifeln, mit Fragen, mit fehlendem Vertrauen umzugehen? Eine Antwort darauf habe ich in den folgenden Versen oder in dem folgenden Kapitel gefunden. Da spricht Jesus über den Glauben von Kindern. Da saßen die Jünger mal wieder zusammen und da kamen Eltern dazu mit kleinen Kindern, die wollten sie abwimmeln, weil die doch stören. Klar, wenn über theologische Fragen gesprochen wird, hier zum Beispiel wurde das Thema Ehescheidung besprochen, ganz wichtiges Thema. Da müssen doch die Kleinen doch nicht zwischendurch laufen. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder. Ja, wie glauben denn die Kinder? Wie drückt sich denn ihr Glaube in dieser Situation aus? Ganz unspektakulär. Sie wollen einfach bei Jesus sein. Sie wollen einfach in seiner Nähe sein. Weil sie wissen, egal wie, dort ist es gut. Ich finde es interessant, dass Jesus dieses Verhalten, diese Einstellung als ein Vorbild für Glauben bezeichnet. Einfach bei Jesus sein, egal wie, da ist es gut. Beim Nachdenken und Beschäftigen mit diesem Text ist mir eine Geschichte aus dem Alten Testament eingefallen. Jakob ist auf dem Rückweg aus Haran. Dort hatte er sich einige Jahre vor seinem Bruder Esau versteckt. Er hatte in der Zwischenzeit eine Familie gegründet. Er hatte Viehherden erwirtschaftet, war ein reicher Mann geworden. Jetzt ist er auf dem Rückweg zurück in das Land, wo auch sein Bruder lebt. Und die Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder, die hat schon schwer an seinen Nerven gezerrt. Und dann schickt er die Schafe und sogar seine Familie, seine Frauen und Kinder, schickt er vor. Er will als letzter den Grenzfluss überqueren. Und dort an diesem Grenzfluss, da begegnet ihm Gott. Es kommt zu einem Ringkampf. Seltsame Geschichte, oder? Gott kämpft mit Jakob und kann ihn nicht besiegen. Müsst ihr euch nochmal nachlesen. Gott kämpft mit Jakob und kann ihn nicht besiegen. Jakobs Angst, seine Sorgen, seine Zweifel, die sind so groß. Dieser Ringkampf zeichnet Jakob für den Rest seines Lebens. Aber mit letzter Kraft klammert er sich an Gott und sagt, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Vielleicht könnte man auch hier sagen, ich glaube, ich will doch glauben. Hilf meinem Unglauben, hilf mir mit meinen Zweifeln. Und Gott, auch wenn du meine Zweifel nicht besiegst und wenn offene Fragen bleiben, ich halte mich an dir fest. An dieser Stelle bekommt Jakob seinen neuen Namen. Seit dort heißt er Israel. Das kann man übersetzen, Gott streitet für dich. Samstags nachmittags mache ich gerne Kreuzworträtsel. Im Kreuzworträtsel, da ist Segen die Antwort auf die Frage nach Gottes Gunst. Da ist nach Belohnung gefragt. In der Bibel drückt Segen was ganz anderes aus. Es drückt aus den Zuspruch für die Nähe Gottes. Nicht Gelingen und nicht Erfolg steht dabei im Mittelpunkt. Und auch wenn Jakob nach diesem Kampf hinkt und wenn manches an Unsicherheit in seinem Leben bleibt, dann kann er doch nach diesem Kampf seinem Bruder an der Spitze der Karawane entgegengehen. Er läuft nicht mehr hinterher, er geht vorne her, weil er Gott an seiner Seite weiß. Und vielleicht erinnert ihn gerade die ausgerenkte Hüfte an dieses Versprechen: Gott streitet für dich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte uns einladen, in dieser Weise mal wieder neu über Glauben, über deinen Glauben nachzudenken. Und auch neu mit Unglauben, aber ehrlich mit Jesus zu kommen und so Segen und seine Gegenwart zu erleben. Wir hören jetzt noch ein Lied. Dieses Lied ist ein Glaubensbekenntnis. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen und wenn ihr das könnt und so wollt, auch innerlich mitzubeten. Amen.